Ja, ich würde da sagen, ich glaube, was halt total hilft, wenn man so ins Machen kommt, und einfach anfängt. Also wir haben dann eben angefangen, eigene Gedanken haben eigentlich immer keinen Wert, weil man hat sie ja die ganze Zeit. Und alles das, was man schon geschafft hat, hat auch selten Wert, weil man hat es ja geschafft, so besonders kann das nicht sein. Und genauso ist es bei Produkten, die du selber dir entwirfst, halt ehrlicherweise auch. Also das war natürlich schon sowas, wo du denkst, so, boah, ey, wir haben wirklich gar kein Geld, aber wir verbrennen jetzt hier 15.000 Euro, um da auf Hawaii dabei zu sein und haben im Grunde nicht mal ein Setup vor Ort. Und dann haben wir wirklich so, so 8 Tage lang immer nur so Reis mit Tomatensoße gegessen irgendwie. Und dieses, dass man immer sozusagen die hundertprozentige Sicherheit haben will, bevor man losrennt, das ist, glaube ich, das ist sehr schädlich, wenn man irgendwie im Startup-Bereich was machen will, aber vielleicht auch ganz allgemein im Leben.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Mein Name ist Tilman Vorhoff. Schön, dass du diese Woche auch dabei bist. Diese Woche geht es ein bisschen sportlich hier im Podcast. Und zwar ist einer der drei Gründer von Ryzen zu Gast, Mario Konrad. Ryzen hat vor allem so in der Triathletenwelt sich in sehr relativ kurzer Zeit einen Namen schon gemacht. Wenn ich hier in Hamburg ab und zu mal zufällig an der Alster lang laufe, wenn hier gerade mal wieder Triathlon ist in der Stadt, dann sieht man immer sehr, sehr viele Leute, die mit Ryzen unterwegs sind. Und wie sie es geschafft haben, in so kurzer Zeit so groß zu werden und wie sie sich sehr klug positioniert haben und mit möglichst wenig Mitteln marketingtechnisch das eine oder andere auf die Beine gestellt haben und dann auch noch den größten deutschen Triathleten überhaupt mit an Bord gekriegt haben. Darüber haben wir im Podcast gesprochen. Von daher jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo Mario, schön, dass du da bist.
Hallo Tilman, danke für die Einladung.
Ich freue mich heute ein bisschen mehr über die Reise und auch vor allem deine Sprünge ins kalte Wasser auf dieser Reise mit Ryzen zu hören und kennenzulernen. Ryzen, Textilmarke mit Fokus auf Triathlon, aber also habt ihr jedenfalls angefangen, soweit ich informiert bin, aber habt euch da jetzt auch nicht drauf limitiert. Seid, glaube ich, für viele in dem Markt, wo die auch Triathlon hobbymäßig unterwegs sind, aber auch mittlerweile ja seid ihr bei den Profis auch gut etabliert, habt euch in einer relativ kurzen Zeit einen Namen gemacht. Und da bin ich gespannt, wie ihr das geschafft habt, was da so Faktoren waren, die da reingespielt haben. Und natürlich auch so ein bisschen, weil wir hier beim Podcast Kaltes Wasser sind, was da für dich auch so ein paar Sprünge waren für dich persönlich, wie du da reingegangen bist und wie ihr letztendlich angefangen habt, was so eure ersten Schritte waren, die dann vielleicht auch inspirierend sein können für andere Personen, die dann auch Ideen haben, mal was zu starten. Und ich möchte einmal ganz kurz starten mit dem Status quo. Also ich finde es immer ganz spannend, mal zu hören, wo steht Ryzen heute? Also ganz kurz nur so, wie viele Mitarbeiter habt ihr, MitarbeiterInnen?
Ja.
Und was macht ihr so ungefähr an Umsatz? Ich weiß, ich habe ein paar Podcasts vorher natürlich auch gehört, Mitarbeiter seid ihr auch schon länger zweistellig, Umsatzzahlen habt ihr die 7 Stellen auch schon länger erreicht. Aber wo seid ihr heute mal? Gib uns mal so ein kurzes Bild.
Ja, also so Teamgröße ist so, ich glaube, FTEs gerechnet sind wir so etwas mehr als 40. Headcount, da wir auch viele Werkstudenten, gerade im Shop oder auf Messen und so weiter haben, sind es auf jeden Fall schon über 50. Und wir würden sagen, dass wir jetzt eigentlich in so einer Größenordnung sind, wo wir eigentlich sehr professionell in allen Bereichen besetzt sind, ne? Also anfangs hast du natürlich so dieses Thema, also als ganz, ganz am Anfang bist du halt als Gründer und machst alles, von Produktentwicklung bis Newsletter verschicken und so weiter. Das fragmentiert sich dann natürlich immer weiter, ne? Du hast halt immer mehr Spezialisten für einzelne Unterthemen. Das ist sozusagen der große, große Vorteil, weil es dann Leute machen, die es können. Der große Nachteil ist, dass man das dann koordinieren muss, sozusagen, wenn man vieles in wenigen Personen bündelt und an Informationen hat und an Fokussierung und an Priorisierung, dann ist das einfach sozusagen einfach in wenigen Personen. Das macht es natürlich sehr viel weniger komplex. Und das ist so die Größenordnung, wo wir jetzt aber gelandet sind. Und wir würden aber jetzt sagen, für den Moment mit der Größenordnung sollten wir auch schon nochmal einen guten Umsatzsprung machen können, weil es eben jetzt nicht mehr so entscheidend ist, dass wir dann einzelne Positionen endlich überhaupt mal besetzen, sondern jetzt eigentlich in sehr vielen Bereichen sehr gut besetzt sind. Und jetzt geht es dann eher darum, wenn die Operations dann einmal stehen, dann kann man auch erstmal nochmal ein Stück wachsen, ohne zusätzliches Team sozusagen.
Okay, also schon eine gewisse Größe erreicht, dass man sich mit den Themen Organisationsentwicklung und weiteres Wachstum und so weiter auch beschäftigt. Ist es dann ein Einstellungskriterium, dass man in einem Triathlon mal irgendwo gelaufen, gerannt, gefahren, geschwommen sein muss?
Nee. Nee, gar nicht. Üblicherweise passiert es manchmal eher andersrum. Also was wir schon, glaube ich, haben, ist, dass wir sehr, ich würde sagen, wir haben niemanden, der nicht sportbegeistert ist bei uns. So. Und es ist dann eher so, dass wenn dann Leute hier sind, dass sie dann vielleicht das erste Mal einen Triathlon machen. Aber wir haben Leute, die kommen vom Schwimmen oder vom Tennis, aber so. Und das macht es uns ehrlicherweise auch leicht, ein sehr tolles Arbeitsumfeld zu haben, weil wir so, wir haben schon alle so eine Shared Passion für Sport. Das macht es irgendwie, das macht es sehr dankbar, dass du dir da jetzt irgendwie nicht so, dass wir haben sehr, soll ich sagen, schon ein sehr, sehr homogenes Team irgendwie, was so die gemeinsamen Leidenschaften und das, wie man so Freizeit verbringt. Und ich finde, es macht es oft sehr, sehr leicht und unkompliziert und vor allen Dingen viel Freude. Also so, wir machen auch während dem Arbeit, also tagsüber immer Sport und gerade hier kommen wieder Leute vom Sport zurück oder gehen zum Sport und das war immer auch Teil der Kultur so. Das macht es halt leicht dann, ne, wenn du so einen gemeinsamen Kern hast.
Okay, also kein Cooper-Test im Vorstellungsgespräch.
Nee,
aber,
Gott bewahre.
Aber ihr zieht einfach Leute auch an, die Bock haben, sodass die Leidenschaft für den Sport
genau,
auch
ja.
Beruflich dann im Job auch mit weiterzunehmen. Ja. Also wie das natürlich auch bei Leuten ist, die gern fotografieren, die arbeiten dann auch irgendwann mal, oder da gibt es viele Leute, die im Fotogeschäft arbeiten, die sich privat auch sehr mit Fotografieren auseinandersetzen.
Ja, voll.
Genau, und wo es dann einfach passt, wo man dann auch Lust hat, sich tagtäglich da auch 8 Stunden oder 4 Stunden, je nachdem, ob man voll oder Teilzeit unterwegs ist, dann mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, super spannend. Also schon ordentlich gewachsen. Dann springen wir mal so ein bisschen zurück in die ersten Schritte von Ryzen, wie Ryzen überhaupt entstanden ist, wie überhaupt die, also ihr seid ja zu dritt, dein Bruder ist auch mit an Bord, wie ihr auf die Idee gekommen seid, zu sagen, ja, es braucht eigentlich nochmal so eine neue Marke, die da im Triathlon so ein bisschen aufmischt. Und ich weiß, ihr seid vorher auch schon mal im Textilbusiness gewesen. Ihr habt danach im Studium euch mit, ich glaube, Skinfit war die Marke.
Ja, genau.
Damit Vertrieb ein bisschen aufgebaut und ihr kommt auch aus dem Triathlon, also ihr seid beide auch Triathlon gelaufen, macht das vielleicht heute auch noch, möchte ich jetzt nicht ausschließen. Vielleicht steigen wir da ein, weil da war ja schon so euer erster Sprung ins kalte Wasser, wo man mal so sagt, okay, ich gehe jetzt nicht den klassischen Weg nach dem Studium und suche mir einen Job, sondern ich mach mal was anderes. Wie kam es dazu, wie hat sich das so entwickelt, dass ihr da die ersten Schritte in die Textilbranche gewagt habt?
Genau, also vielleicht so, also dann ein bisschen weiter ausgeholt, also wirklich mein Bruder und ich, wir haben sehr intensiv Triathlon gemacht und sind da auch irgendwie da mit der Mannschaft irgendwie ganz, ganz gut unterwegs gewesen, Bundesliga West gestartet und so, und das hat irgendwie, das war so der Fokus in ehrlicherweise im Studium. Ich habe VWL studiert, mein Bruder Sport, Medizin, Technik. Und wir haben dann eigentlich so, um uns den Sport zu finanzieren, Gewerbe angemeldet und haben uns dann so Händlerpreislisten besorgt und haben dann halt von Neos bis Fahrradrahmen, Nahrungsergänzungsmittel dann irgendwie so im Bekanntenkreis immer so für die alle geordert mit Rabatt, und dann hatten wir unsere Sachen irgendwie günstiger oder zum Teil dann irgendwie gratis. Das war so der Anfang. Und dann sind wir von da aus, da war eine Marke eben dazwischen, die du schon genannt hast, Skinfit. Und die gab es damals in Deutschland noch nicht. Die war jetzt eine österreichische Marke. Wir haben die kennengelernt. Unser Verein brauchte neue Sachen. Und dann sind wir damit eigentlich gestartet, dass wir da den Vertrieb langsam aufgebaut haben. Und deswegen ist es jetzt wahrscheinlich gar nicht so spektakulär kaltes Wasser gewesen, sondern wir haben einfach nach dem Studium ehrlicherweise das weitergemacht, was wir davor auch schon gemacht haben. Und dann kamen so ein paar Anzeichen. Man braucht ja immer so Signale, wo man denkt, okay, man ist nicht auf dem ganz falschen Weg. Das hilft ja oft schon. Und dann haben wir damals die Telekom-Laufgruppe ausgestattet mit dieser Marke und dann irgendwie die Bayer-Laufgruppe. Und dann merkte man schon so, okay, da ist vielleicht was da. Und dann hatten wir das zweite große Glück, würde ich sagen, war, also ich habe, wie gesagt, VWL studiert und jetzt würde man vielleicht klassischerweise sagen, damit wird man halt vielleicht, macht man Consulting oder geht in eine Bank und strebt da irgendwie entsprechende Karrieren an. Und ich glaube, das war für uns ein Riesenvorteil, dass unsere Eltern da also wirklich nicht mal einen Hauch von Erwartungshaltung hatten. Also wir haben ja immer das Gefühl gehabt, was immer ihr macht, wir helfen euch. Und dann haben wir da in der Zeit dann eben nach dem Studium noch, also ich habe wirklich noch, ich glaube, 3 Jahre weiterhin von 500 bis 700 € im Monat gelebt, was sozusagen davor ja auch völlig okay war. Also es hat, also als Student war ich ja auch ein sehr glücklicher Mensch. Und deswegen hat sich das irgendwie immer gut und entspannt angefühlt. Also nicht so sehr nach, okay, das ist jetzt der super krasse Sprung ins Nichts so, sondern wir hatten noch keine große Fallhöhe. Und das wäre so das, was ich da so als so ein, so rückblickend war das total wertvoll, dass wir das so hatten, dass wir das einfach so ausprobieren konnten. Und dann haben wir eben so sukzessive diesen Vertrieb aufgebaut und dann haben wir erst so verschiedene andere Vertriebspartner gewonnen, dann haben wir die betreut und dann haben wir irgendwann zusammen mit dem Mutterhaus aus Österreich eine deutsche GmbH, eine Vertriebs-GmbH ausgegliedert und haben wirklich den Vertrieb aufgebaut.
Okay. Und da sind die auf euch zugekommen, weil die es mitbekommen haben oder weil ihr sowieso schon mit denen
genau, weil wir sowieso
im Austausch wart und sowieso immer dann.
Genau, wir waren mit denen eben. Die
beziehen immer mehr und mehr. Das sind vielleicht
die genau, wir verkaufen immer mehr. Genau. Genau, ja. Ja, das war genau das. Ne? Also wir haben dann einfach immer, genau, das ist einfach stetig gewachsen und wir haben uns dann auch eben eingebracht irgendwie mit, ich weiß noch, damals haben wir immer so Excel-Listen als Bestellformulare abgetippt und dann hat ein Freund von mir dann mal so ein Excel-Makro gebaut, mit dem, was wir dann halt für alle anderen Vertriebspartner auch genutzt haben. Also wir haben auch versucht, uns einzubringen und so. Und genau, und dann haben wir das so sukzessive ausgebaut. Und irgendwann war dann klar, okay, den Vertrieb von Österreich, wir machen auf Provisionsbasis, das passt nicht mehr zur Marktgröße. Und dann haben wir wirklich eine eigene deutsche GmbH gegründet, zusammen mit dem Mutterhaus. Und haben da den Vertrieb aufgebaut, eigene Ware bezogen, Logistik aufgebaut, sind auf Events gefahren, waren viel in Trainingslagern zusammen mit unseren Eltern, die uns immer unterstützt haben. Und
wie hat sich dieser Übergang angefühlt für euch? Weil das klingt jetzt für mich noch so, als wäre es nicht so ein krasser Schritt dann gewesen, wo wenn, als die Anfrage gekommen ist und man darüber gesprochen hat, dass ihr sagt, so, oh boah, das ist jetzt aber doch vielleicht eine Nummer zu groß für uns. So von das, was ich jetzt gerade so höre, klingt zwar, als wird das Wasser halt immer so ein bisschen kälter, aber man gewöhnt sich dann wieder dran. Und das war jetzt gar nicht so ein krasser Übergang oder so ein Sprung, ne?
Ja, also wenn ich das genau, ich würde sogar sagen, es vielleicht wird sogar immer ein bisschen wärmer. Also ja,
genau.
Ich habe das irgendwie nie so empfunden, dass das sozusagen dann, es war dann einfach gefühlt immer der logische nächste Schritt. So, das heißt, ich glaube, das hat man ja oft, ne, wenn man von draußen auf irgendwas drauf guckt. Natürlich, als wir dann da rausgegangen sind, oder als das dann sozusagen hinterher größer war, hat das auch 7-stellig Umsatz gemacht und dann hatte das natürlich irgendwie, gab es da einen Lagerwert und es gab schon Angestellte. Wenn man jetzt sozusagen einfach nur, ohne sich die Reise anzugucken, von außen drauf guckt, hätte man sagen können, oh krass, und was für ein Risiko und so Wahnsinn und so. Aus meiner Sicht waren es immer sozusagen die nächsten kleinen logischen Schritte irgendwie, die dann so gefolgt sind. Und Genau, und dann haben wir das, wurde das so jetzt so zurück zu der Skinfit-Reise, wurde es dann irgendwann relevant groß, das ist dann irgendwie siebenstellig, also unter siebenstellig, also es war so, weiß nicht, glaube ich, irgendwas zwischen 3 und 3,5, glaube ich, haben wir da gemacht. Und dann wurde das sozusagen, dann hat das Mutterhaus entschieden, dass sie alle größeren Ländergesellschaften wieder zurückkaufen wollen und das sozusagen zentral steuern wollen, die Märkte. Das war dann eben vor allen Dingen wir, Deutschland und die Schweiz. Und da gab es auch nicht viel zu diskutieren. Das war dann entschieden strategisch. Und wir wollten das zu dem Zeitpunkt nicht, weil es gerade eben anfing, irgendwie so ein bisschen lief und so. Und es wurde so ein bisschen leichter. Und dann war das aber so. Und dann haben wir uns da relativ schnell dann eben auf neue Themen fokussiert und haben dann so ein bisschen links und rechts geguckt. Und unser guter Freund Fabi, der auch da Mitgründer ist, der hatte sich damals mit einer Agentur selbstständig gemacht. Und dann kam noch über den ehemaligen Skinfit Schweiz Vertriebler, der ja auch rausgekauft worden ist, der hatte einen Kontakt zu einem Produzenten beziehungsweise zu einer Marke, die sehr hochpreisig produzierte. Die haben so viel mit geklebten Nähten in Europa produziert und so gemacht. Und Fabi hat halt sich dann, der kam von DDB, also von einer großen Agentur, hat halt viel für große Marken gearbeitet, von, weiß ich nicht, VW, Ramazzotti und so weiter. Also der konnte Marke, der hat das verstanden, der weiß, was Marke, und ist halt so im Herzen Designer und Gestalter. Und der hatte auch so ein bisschen diesen Blick dann auf diesen Markt, dass er sagte, naja, hier sieht ja irgendwie alles ähnlich aus. Also alles ist irgendwie entweder bunt oder sehr funktional. Aber es fehlt eigentlich eine emotionale Marke, die einen Designanspruch hat und gleichzeitig aber auch eine High-Performance sozusagen mitbringt. Und das war so ein bisschen der Aufschlag, der eigentlich von ihm kam. Und dann haben wir uns das so ein bisschen genauer angeguckt und plötzlich lag dann so alles da, ne? Also wir hatten schon Vertrieb gemacht, Fabi konnte Marke, wir hatten einen guten Draht zu jemandem, der produzieren konnte. Und wir kannten Frodeno, dem ich in dem Jahr noch einen Suit für seinen ersten Hawaii-Start organisiert habe. Und da ist jetzt sozusagen das zweite Mal anfangen, weil das ja die Eingangsfrage war, wie wir dann mit Ryzen angefangen haben. Es war dann so ein bisschen auch da für mich gefühlt wieder der nächste logische Schritt. Ne? Also jetzt hatten wir Vertrieb schon mal gemacht, Logistik schon mal gemacht. Und jetzt lag es irgendwie, also das heißt, wir kannten diesen Markt gut, wir wissen, wie der Markt funktioniert, und hatten dann irgendwie plötzlich auch noch einen Markenexperten und das bekannteste Testimonial mit dabei und eine gute Produktionsstätte, sodass man auch da dann irgendwie das Gefühl hatte, okay, das ist dann vielleicht der nächste Schritt, und haben es dann von da ausgehend dann eben Richtung der kompletten Selbstständigkeit eben weitergetrieben.
Ja. Gut, ist dann natürlich nochmal, also der Schritt in die Selbstständigkeit ist natürlich nochmal dann tatsächlich auch was Neues. Und ihr habt jetzt ja, du hast es mal beschrieben, ihr habt ja so eine Art Nudge bekommen von außen, ne, von einem Freund, der aus dem Design kommt und sagt, aber eigentlich, wenn ich mir so angucke, da fehlt irgendwie noch was, ne, also da ist irgendwie, da ist eine Lücke. Und es ist aber so, dass man sowas ja vielleicht auch öfter hört, ne, oder man hat auch eine Idee und sieht irgendwo eine Lücke. Und ihr seid dann aber trotzdem, klar, ihr hattet jetzt nochmal ein paar mehr Puzzlestücke, die da auch irgendwie auf dem Tisch lagen. Du hast gerade schon angesprochen, ihr kanntet euch mit Vertrieb aus, ihr hattet auch Kontakte, Sachen, die einen vielleicht auch noch, wenn man ganz neu sowas starten würde, zurückhalten, weil man nicht weiß, wo fange ich denn da überhaupt an? Wie komme ich da überhaupt an einen Produzenten, dem ich vertrauen kann, dem, wo ich weiß, der ist gut und so weiter. Plus, ich bin jetzt gerade irgendwie vielleicht alleine, ich habe diese Idee alleine. Und mir fehlt aber vielleicht noch jemand, der sich eben mit Design auskennt oder der irgendwie sich um die Zahlen kümmern kann oder sowas. Und ihr hattet durch Vertrieb natürlich auch schon Ahnung, wie man vertreiben kann und auch Kontakte in die Triathlon-Welt. Also irgendwie, ne, du hast ja auch gerade gesagt, eigentlich ne, war alles klar und lag da auf dem Tisch. Trotzdem muss man ja dann doch nochmal den Schritt gehen. Und oft ist es ja so, dass man Ideen hat, und dann aber das doch nicht irgendwie macht, aus verschiedenen Gründen. Also was war es dann letztendlich, wo ihr der Grund, warum ihr die Idee habt, nicht verfliegen lassen? Weil ich weiß auch aus anderen Podcasts, dass du gesagt hast, nachdem das mit Skinfit auch zu Ende gegangen ist, dass ihr eigentlich gesagt habt, ja, Textil, machen wir jetzt mal einen Haken hinter. wollen wir eigentlich erstmal nicht wieder reinstürzen, ja. Und dann liegt da aber was auf dem Tisch, was natürlich wieder mit Textil zusammenhängt. Waren es einfach so diese offensichtlichen Puzzlestücke, die auf dem Tisch lagen, wo ihr gesagt habt, dass, also wenn wir das jetzt nicht machen, dann sind wir irgendwie schön blöd. Also woher wusstet ihr, ihr habt ja auch einen Hashtag bei Ryzen, the moment is now. Woher wusstet ihr, ja, das ist jetzt der Moment für Ryzen?
Ja, ich würde da sagen, ich glaube, was halt total hilft, wenn man so ins Machen kommt und einfach anfängt. Also wir haben dann eben angefangen, also ich, Markus und ich, wir waren noch lange eher so verhalten, dass wir gedacht haben, na, als ob es jetzt brauchst jetzt wirklich noch eine Klamottenmarke und
so die natürliche Reaktion war, eigentlich, ne?
Genau so, ne, genau. Und wir wollten auf keinen Fall so ein beleidigter Abklatsch sein, so nach dem Motto, jetzt hat man uns rausgekauft oder wollte das irgendwie, das wollten wir auf keinen Fall, weil wir waren lange in dieser Szene und wir haben das total gerne gemacht und wir haben da auch sehr hintergestanden, eben auch mit der ganzen Family und unsere Eltern und so. Und das wollten wir auf keinen Fall, deswegen war es für uns so total wichtig, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, okay, es ist wirklich anders, es genügt auch unseren Qualitätsansprüchen, was das Produkt angeht. Und sozusagen auf diese Frage zurück, ich glaube, was man häufig vielleicht überschätzt, ist, dass es so einen Moment gibt, wo man sagt, ah, jetzt mache ich's. Sondern zumindest ist es meine Erfahrung, dass man einfach durch das Vorangehen, wir haben dann halt angefangen mit Prototypen, dann kamen die ersten Prototypen, dann sahen die schon mal irgendwie besser aus, als wir erwartet haben. Dann haben wir gedacht, ah, okay, da ist ja vielleicht doch was.
Okay, also da habt ihr noch nicht die Entscheidung getroffen, ja, wir machen das jetzt, volle Kraft rein, sondern okay, lass mal einen Prototypen machen, lass mal gucken. Und als das dann gut aussah, haben wir gesagt, okay, dann lass mal jetzt mal weiter gucken.
Und das haben wir aber sehr schnell gemacht. Also wir hatten sozusagen, wir haben dann nicht Ewigkeiten gewartet, bis wir mit dem Prototypen angefangen haben, sondern das haben wir sehr, sehr schnell gemacht. Und wir haben dann auch sehr schnell so einen Markenworkshop gemacht, zusammen mit Fabi, wo es dann so, wenn ihr ein Moment sein würdet später, also wenn eure Marke später ein Moment sein würdet, welcher Moment wäre das? Und da kam dann so, okay, dann wären wir wahrscheinlich irgendwie sowas so einen Berg raufgelaufen und dann guckt man so zum Horizont irgendwie. Und da hatten wir so dieses Wort so to rise und horizon und dann haben wir damit so ein bisschen rumgespielt und dann kam Fabi irgendwann, wie gesagt, der ist so im Herzen Gestalter, kam ja so mit den ersten Entwürfen so daher und so hat das so, wurde das so Stück für Stück so ein bisschen realer. Also für mich gab es nicht so diesen, okay, wir machen das jetzt, sondern es wurde so Stück für Stück ein bisschen realer. Dann hatten wir die ersten Protos und dann hatten wir diese Marken und dann hat Fabi daraus so eine Markenwelt gemacht, eine Präsentation mit, wie könnte das dann hinterher aussehen, also in der Kommunikation und so weiter. Dann haben wir das Frodo gezeigt, dann war der total Feuer und Flamme und war total begeistert. Und dann merkst du, ah, okay, das ist das nächste Puzzlestück irgendwie.
Ganz kurz, Frodo, für die vielleicht nicht so tief in der Triathlon-Szene stecken, Jan Frodeno, ne? Also einer der größten Triathleten aus Deutschland, der auch, glaube ich, über die Triathlon-Welt hinaus in gewissen Kreisen auch Bekanntschaft hat.
Ja.
Also direkt glaub, wenn man jemand sehr kennt, großen Fisch eigentlich dann als Markenbotschafter.
Ja, genau, dann war der begeistert und dann hatten wir damals noch das Glück, dass wir auch bei dem damaligen Zalando CFO einen Termin hatten, weil wir anfangs dachten, wir brauchen vielleicht mehr Investment oder brauchen überhaupt Investment und dann haben wir da irgendwie gepitcht. Dann war der irgendwie so, merkte man so, ah, okay, der findet das schon irgendwie gut und glaubt da dran. Und so wurde das so Stück für Stück irgendwie hat man den eigenen Glauben durchs Machen so zusammengesetzt. Und dann gibt es natürlich schon den Moment, wo du irgendwann auf den Knopf drücken musst und dann bestellst. Also das ist sozusagen der Moment, wo ich sagen würde, das ist der einzige Moment, wo ich auch sagen würde, okay, den erinnere ich auch noch, wo man gesagt hat, so, okay, machen wir das jetzt wirklich? Weil dann bedeutet das, dann gibt es keinen Weg mehr zurück, so, weil dann haben wir das bestellt, dann ist da eine sechsstellige Summe auf der Uhr, dann müssen wir das verkaufen, wir müssen dann jetzt eine Website entwickeln, wir müssen uns mit Logistik beschäftigen, wir müssen uns, bis dahin hat das schon Geld gekostet, aber bis dahin hätte man auch jederzeit sagen können, okay, war vielleicht eine Quatschidee, wir lassen es. Genau. Also das heißt, diesen Moment, den gab es dann schon, Aber auf der anderen Seite war man dann gedanklich auch schon so weit irgendwie, dass man es unterbewusst eh schon entschieden hatte. Also wenn Frodo dann irgendwie begeistert ist und sagt, ich glaube da dran, und wenn man bei jemand wie einem Zalando CFO sitzt und der irgendwie begeistert ist, dann hat man, also dann muss man schon innerlich so sehr dran glauben, sonst würde man den auch nicht überzeugt bekommen, dass es eine gute Idee ist. Und das heißt, ich glaube, das war dann unterbewusst schon mehr passiert, als man sozusagen aktiv das so sich selber eingestanden hat. Und dann gab es diesen Moment, das erinnere ich auch echt noch gut, wo man sagte, okay, wir tragen jetzt in diese Excel-Tabelle ein, die Menge hiervon, die Menge davon, Strich drunter, so und so viel 1.000 Euro. Und das war dann eben klar, okay, ab jetzt wird's nochmal ernst, aber das hilft, genau, das ist halt, aber das hilft dir dann ja auch, den Fokus nochmal zu schärfen, ehrlich gesagt. Mhm. Also wir haben bis dahin dann auch echt uns ganz schön viel in Details dann verloren. Ne? Macht man das jetzt hier in dem, ist der die Nuance im Farbton oder ist es jetzt irgendwie hier noch ein, keine Ahnung, Detail im Produkt mehr? Und da merkst du, okay, jetzt ist, dass die Sachen kommen in x Monaten, dann muss die Website stehen, dann müssen die Events gebucht sein, dann brauchen wir einen Messestand, dann brauchen wir so, dann ist klar, okay, zack, 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 das brauchen wir jetzt, das müssen wir auch da irgendwie dann wirklich zur Potte kommen.
Ja. Wie habt ihr, du hast ja gerade schon so auch erzählt, man kann sich ja auch zu Tode prototypen. Also wo habt ihr dann gesagt, so okay, wir sind schon über die 80% drüber. Wir können da jetzt noch 2 Jahre weiter dran feilen, um dann nochmal die nächsten 2-3% rauszuholen. Aber irgendwie müssen wir jetzt die Entscheidung treffen, dass wir es machen und eben dann diese Bestellung aufgeben, die ja nicht klein ist, wo dann ja immer noch viel schief laufen kann. Auch mit, wenn man ein Prototyp schon gesehen hat, wenn die Lieferung tatsächlich kommt, kann er trotzdem noch der große Schock kommen.
Ja, genau. Ja.
Also wie habt ihr euch nicht in diesem Prototypen verloren dann?
Ja, ich glaube, da haben wir großes Glück gehabt, dass wir drei waren. Also wir hatten ja schon, also Fabi ehrlicherweise würde er auch, glaube ich, so bestätigen, deswegen kann ich sagen, der hätte die ersten 2 Jahre kein einziges Produkt verkauft, weil er immer, wie gesagt, der ist ein sehr visueller Mensch, der ist Gestalter, der hat einen sehr hohen Anspruch. Wenn der sich das vorstellt, dann es kommt nie so an bei uns, wie er sich das vorstellt, exakt. Es kommt an, ist es Nuance im Farbton oder das Logo 3 Zentimeter zu weit oben oder unten, was auch immer, das ist für ihn, also und wir hatten aber zum Glück schon mal die Erfahrung ja gemacht, dass wir sozusagen Produkte verkauft haben und wir auch den Qualitätsstandard da wussten und wir konnten das einordnen, dass wir zum einen da drüber waren und zum anderen ist es, glaube ich, psychologisch echt ein Ding, dass man was man selber geschaffen hat, auch verkaufen will an andere Leute, wo man ja auch eine Marge drauf hat, sozusagen. Also man hat ja das Gefühl, ja, okay, aber das kostet mich ja nur das, dann, also so, das, also es ist, glaube ich, echt ein Sprung im Kopf, wenn man das noch nie gemacht hat, dass man sagt, okay, wir haben das entwickelt, wir müssen auch andere Kosten decken hier und wir glauben daran, dass es den Wert hat. Und man kennt das ja von eigenen Gedanken. Eigene Gedanken haben eigentlich immer keinen Wert, weil man hat sie ja die ganze Zeit. Und alles das, was man schon geschafft hat, hat auch selten Wert, weil man hat es ja geschafft, so besonders kann das nicht sein. Und genauso ist es bei Produkten, die du selber dir entwirfst, halt ehrlicherweise auch. Also zumal du dann auch noch so einen zeitlichen Gap hast. Ne? Du musst dann irgendwann sagen, ja, okay, das bestellen wir jetzt in der Spezifikation. Und dann kommt das ja in einem halben Jahr erst an. In der Zeit ist aber schon wieder so viel passiert. Du hast neue Prototypen bekommen, du hast neue Stoffe gesehen, du hast andere Reißverschlüsse gesehen, du hast andere Marken gesehen, die noch einen cooleren Zipperpuller dran haben und so. Und dann kommt das Zeug an und du hast das Gefühl, Junge, das ist nicht mehr gut, braucht kein Mensch. Genau. So, und da hatten wir das große Glück, dass wir drei so zusammen das irgendwie uns da immer so. Ich würde sagen, das richtige Maß, mein Bruder ist sportmedizinische Techniker, der studiert, der ist Ingenieur, der will immer das beste funktionale Produkt. Fabi will immer das best designte Produkt. Und ich würde sagen, ich bin so ein bisschen der Kompromiss da draus. Also wir haben dann immer gesagt, okay, das ist jetzt ein Level, da sind wir über dem Markt, das können wir jetzt guten Gewissens verkaufen, auch wenn wir selber schon Ideen haben, was wir noch besser machen können. Und da wird man dann auch besser drin, ehrlich gesagt, dann irgendwann werden die Sprünge natürlich von, Order zu Order, dass man noch was verbessern kann, immer geringer, weil man schon sehr, sehr nah an so einem sehr, sehr hohen Standard ist. Und das hilft uns jetzt gerade so ein bisschen, dass wir uns da mehr auf auch auf neue Farben konzentrieren können und nicht wieder das Radtrikot nochmal einen halben Zentimeter bei Naht XY verbessern oder so.
Ja, ja, ich meine, es hilft ja auch nichts dann, wenn man auch ans Verkaufen dann denkt, wenn man was entwickelt, was sich dann auch später nur, was von der Funktionalität halt echt Top-Level ist, was sich dann später aber auch nur die absoluten Profis gönnen oder auch leisten, weil sie es brauchen, oder auch leisten können, weil sie Sponsoren haben oder weil sie dann von der Marke schon gesponsert werden. Und da darf man natürlich dann auch den Blick nicht verlieren, wer ist eigentlich die Zielgruppe hier. Ihr habt euch da jetzt aber beim Prototyping nochmal eine Frage direkt mit vielen Modellen rausgewagt. Also ihr habt direkt ein großes Produktportfolio auch zusammengestellt. Oftmals kennt man das ja von Startups, okay, es gibt ein Produkt, wenn ich jetzt keinen Investor habe, weil ich noch keinen Track Record habe oder irgendwas, dann mache ich vielleicht eine Kickstarter-Kampagne und habe dann aber dieses, also ich fange mit einem Produkt an. Macht's einfach, weil dann habe ich so diesen Fokus auch wirklich auf dieses eine Produkt. Ihr habt jetzt aber direkt euch viel mehr Modelle oder Produkte auch noch hinzugeholt. Was war so der Gedankengang dahinter? Weil das macht das Anfang ja vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger. Auch wenn ihr natürlich schon Erfahrung in dem ganzen Feld hattet irgendwie.
Genau, das war genau das Problem, nämlich diese Erfahrung. Also wir kamen ja von einer Marke, die schon 120 Produkte hatte. Also in unserer Wahrnehmung hatten wir das alles schon ganz, ganz doll zusammengestrichen und zusammengeschnitten. Und haben schon gesagt, so, oh Gott, das ist ja eigentlich viel zu wenig irgendwie. Ne? Und warum sind wir überhaupt mit mehr als einem Produkt rausgegangen? Da gibt's eigentlich, also die einfache Erklärung ist, dass Triathlon sich als Markt zum Starten eigentlich super eignet, weil es ein sehr homogener Markt ist. Die kennen alle Jan Frodeno, die lesen alle eine Triathlon, also Zeitschrift, die gucken alle bei den fünf großen Rennen vorbei. Also das heißt, du erreichst mit wenigen Touchpoints sehr viele Leute aus einer bestimmten Gruppe. Deswegen hat so ein On-Shoes zum Beispiel auch im Triathlon angefangen. Oder Two Times You kennt man vielleicht, die im Triathlon gestartet sind. Also es gibt auch ganz viele reine Triathlon-Marken, die es dann eben nie rausgeschafft haben. Weil wenn du eben, und das war unsere Sorge, wenn du zu spitz reingehst, sagen wir, du wärst jetzt nur mit dem besten Triathlon-Suit reingegangen, dann bist du am Ende die Marke, die den besten Triathlon-Suit hat, aber dann bist du auch das. So, dann bist du nicht eine Sports-Apparel-Brand, die irgendwie sehr, sehr da auch rauswagt, die Chance bekommt, da rauszuwachsen. So, und das hatten wir von vornherein eigentlich im Kopf, dass wir gesagt haben, okay, Triathlon ist unser Startmarkt. Aber wir wollen dann auch von da in den nächsten Schritt Richtung Laufen und Radfahren. Und wir wussten, was immer, also wir wussten das aus unserer Zeit davor, dass halt die Leute, die so einmal addicted zur Marke sind, dass die dann auch gerne in der Freizeit einen Hoodie tragen oder Cappy tragen und so. Das heißt, das war der Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen da bewusst relativ breit sein. Sonst bist du halt am Ende Spezialist XY in einem kleinen Markt, das kann auch funktionieren, aber dann hast du halt nie die Chance, daraus zu wachsen. Und das war sozusagen der Ansatz. Aber ja, du hast vollkommen recht, rückblickend haben wir da Schweineglück gehabt. Also das war, also würde ich sagen, wenn da die Produkte dann, also das Prototyping ist das eine, und dann geht's ja aber in die Produktion und dann kommen manchmal schon nochmal Dinge an, die anders sind als im Prototyping. Und wenn dann da irgendwas nicht funktioniert hätte, und das war zum Glück nicht der Fall, also von diesen 30 Produkten, so zwei, drei, das hat nicht gut funktioniert, da war die Qualität auch schlecht, aber alles andere war von, also haben wir wirklich einfach Schweineglück gehabt, also beziehungsweise in Anführungszeichen Glück insofern, als dass wir halt in sehr hochwertigen Produktionsstätten waren. Wenn das anders gewesen wäre, hätten wir den Laden auch direkt wieder zumachen können. Wenn da die Hälfte von Qualität nicht gepasst hätte, dann wäre es von da nicht weitergegangen, auf jeden Fall.
Jetzt haben wir gerade schon mal gehört, es gibt viele Entscheidungen, die da auch getroffen werden. wenn ich jetzt ein Solo-Gründer bin, ist es relativ einfach. Wobei, vielleicht ist es auch nicht so einfach, weil dann habe ich vielleicht nicht so viele Sparringspartner. Hat alles so seine Vor- und Nachteile. Aber da treffe ich am Ende des Tages die Entscheidung selbst und habe die Verantwortung. Ihr wart jetzt zu dritt, habt natürlich dadurch verschiedene Expertisen auch drin. Wie habt ihr damals in der Anfangsphase, wo ja viel noch offen ist, ne? Also da hättet ihr auch sagen können, ihr macht ja heute sehr, also ich würde es mal beschreiben als minimalistische, im Vergleich zu diesen knalligen, bunten, vorherigen Triathlon-Outfits. Das war ja so euer, die Nische sozusagen, okay, wir machen das auch ein bisschen reduzierter und vielleicht ein bisschen zeitgemäßer oder für diejenigen, die jetzt nicht irgendwie ein Papagei sein wollen auf der Rennstrecke.
Ja, ja.
Aber wie habt ihr so eure Entscheidungen getroffen? Auch dann, was packen wir jetzt? Was ist so unsere erste Bestellung? Was kommt da rein? Welche Stückzahlen und so weiter? Wie war das so? Gab's da viele Konflikte auch, die sich dann auch gelöst haben? Oder war das relativ smooth sailing irgendwie? Und wie seid ihr da so rangegangen an diesen Entscheidungsprozess?
Ja, also jetzt ganz konkret bei Produkten war das schon immer eher Fight so, aber auf eine sehr konstruktive Art und Weise. Und ich würde sagen, ich hätte das viel, viel schwerer gefunden, diese Entscheidung alle alleine zu treffen. Weil du gerade sagtest so, ja, dann kann man es alleine treffen. Also am Ende weiß man es einfach im Vorfeld nicht. Also wir haben auch mit unseren Annahmen, welche Produkte wir zum Beispiel gut verkaufen werden, völlig daneben gelegen im ersten Jahr, zu unseren Gunsten glücklicherweise, aber das hätten wir völlig anders erwartet aus unserer Erfahrung heraus. Und ich glaube, dass es super schwer ist, also so, man kennt das ja von sich, also wichtige Entscheidungen wirklich alleine zu treffen, ich finde es sehr, sehr schwer. Und da hilft es mir oft, dass man sagt, okay, jetzt beleuchten wir das mal von verschiedenen Seiten. Und dann merkt man schon auch so, welche Argumente offensichtlich die besseren sind, weil die sich dann so ein bisschen in so einer Dreierrunde auch durchsetzen. Also jeder hat so einen Impuls und dann bringt so jeder seinen Blickwinkel rein. Und dann sagt man am Ende, haben dann irgendwie alle, also da haben wir auch das große Glück, dass wir jetzt hier kein Ego-Geschiss haben, dass man dann sagt, okay, ja, nee, hast recht, so, das fühlt sich auch richtig an. Und plötzlich sammeln sich so ein paar Punkte mehr auf der einen Entscheidung, würde ich sagen. Und dann hat man eigentlich ein gutes Gefühl zu sagen, ja, es ist jetzt nicht mehr 50-50, sondern jetzt ist es vielleicht 60-40. Aber damit können wir jetzt mit gutem Gewissen, dass es unsere Wette auf die setzen wird. Und also ich finde es eigentlich bis heute sehr angenehm, dass wir wichtige Entscheidungen zu dritt treffen. Und das hilft uns oft sehr, weil man sich dann doch auch oft eher bestätigt, als sozusagen, oder nochmal einen neuen Blickwinkel drauf wirft und der andere dann sagt, ja, guter Punkt, so, lass uns das so machen. Und ich finde noch einen Aspekt total wichtig mit diesem, also irgendwas geht immer schief. Also es ist jede Woche irgendwas, was schief geht. Egal auf welchem Niveau, es ist immer nur auf einem neuen Level sozusagen, aber irgendwas geht immer schief. Aber zu dritt hat auch jeder immer irgendeinen guten Tag. Also du kommst so psychologisch, wir haben uns immer gegenseitig über Wasser gehalten, so mental, so, weil immer jemand irgendein geiles Erlebnis hatte, egal was es jetzt war, ne? Also bei dem einen geht irgendwas krass schief im Bereich oder den belastet irgendwas krass und dann wird der andere angesprochen von irgendjemandem und der sagt halt so, boah, mega Marke und ich habe euch irgendwie gerade da und da gesehen. So. Und das teilt er dann mit uns und das hat uns immer sehr geholfen, dass wir da so ein uns nie so auf den Mist, der einfach immer passiert und auch immer passieren wird, fokussiert haben, sondern da immer so sehr schnell versucht haben, so in so einen Lösungsmodus zu kommen und so für diese mentale Hygiene. Irgendjemand hatte immer eine gute Geschichte oder irgendwas, was gerade irgendwie positiv war.
Ja, ich finde also so ein Dreiergründungsteam auch spannend von der Dynamik, weil du tatsächlich halt nicht dieses, wie du sagtest, 50-50 hast und eins gegen eins, sondern es ist ja wahrscheinlich dann oft auch der Fall, dass der eine oder andere sich vielleicht schneller auch überzeugen lässt von wem anderen und dann hast du direkt so eine, ja okay, wir sind jetzt schon mal zu zweit und der andere kommt dann auch vielleicht hinein ins Grün, ja vielleicht haben sie vielleicht doch irgendwie recht
und
man kann sich von zwei Seiten sozusagen überzeugen lassen.
Ja, und ich finde, wenn man, also das ist das große Glück, dass wahrscheinlich Markus und ich Brüder sind und Fabi ist, also Fabi ist, meine Frau kennt Fabi als a Baby, also ist sozusagen fast Familie. Ich glaube, was tut, also wenn man ehrlich mit sich selbst ist, wenn wir jetzt auch so bei einer 50-50-Entscheidung, ich wäre ja, also ich hätte ja immer nur eine Tendenz für irgendeinen Weg. Vielleicht habe ich mal eine Tendenz, dass ich mir selber mit 70% sicher bin und 30% aber auch irgendwie unsicher. Aber man ist sich ja selber nie, ich kenne das nicht, mit 100% sicher. Und wenn man da sozusagen dieses Ego-Level rausbekommt und halt nicht sagt, 100%, das ist die richtige Entscheidung, sondern ich sage so, ich tendiere mit 70% dazu und der Nächste sagt, ja, boah, ich bin nur eher so 40-60 und der Nächste sagt irgendwie 60-40 und man addiert das, dann bekommt man eigentlich ein gutes Gefühl und damit können dann auch alle gut leben, weil ja alle irgendwie auch den Punkt sehen, ja, so 100% sicher bin ich mir auch nicht. Und das habe ich eher als so sehr hilfreich wahrgenommen bei Diskussionen.
Und dann ist natürlich auch wichtig, dann sich auch gegenseitig zu verzeihen, wenn dann doch mal was irgendwie nicht so erwartet läuft oder dann doch irgendwie zurückkommt, dass man dann nicht mit dem Finger aufeinander zeigt und sagt, ja, habe ich doch gesagt irgendwie, ne? Sondern wenn die Entscheidung getroffen ist, dass dann auch natürlich
stehen klar da alle, ist,
tragen die alle gemeinsam diese Entscheidung und wir wissen jetzt alle drei noch nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, aber ganz egal, was kommt, wir stehen da jetzt auch zu dritt dahinter.
Voll, ja.
Wir haben jetzt gerade schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, du hast gesagt, ist es auch wichtig, oder ist immer vor allem auch gut, sich gegenseitig auch hochzuziehen, ne? Weil es ist natürlich klar, dass es immer hoch und runter geht und vor allem dann gibt es ja auch noch die private Seite, ne? Das kann auch sein, dass ich mal einen privaten schlechten Tag habe. Und ihr habt mal eine Weihnachtskampagne gehabt, The Biggest Achievements Often Remain Unseen, also die größten Errungenschaften bleiben oft irgendwie so verdeckt. Was waren denn so bei euch, vielleicht auch so, vor allem in der Anfangsphase, so Erfolge, die dann aber jetzt nicht so direkt in Zahlen zu sehen waren oder die, die man jetzt vielleicht nicht direkt so groß gefeiert, die große Glocke gefeiert hat oder die jetzt nicht von der Presse aufgenommen worden sind? Hast du da was dir so spontan einfällt? So ein Erfolg, wo ihr gedacht habt, das war eigentlich schon auch ein ordentlicher Erfolg oder das hat schon richtig gut geklappt. Aber das hat irgendwie keiner so richtig mitbekommen.
Ja, ich würde sagen, also klar, ich meine, so ein Erfolg ist, dass man das überhaupt geschafft hat, dann Produkte an den Start zu bringen. Da sieht man ja auch schon immer nicht, was da alles hintersteckt. Das nimmt man dann irgendwie, irgendwann sind die Produkte da und sind fertig und so. Das ist natürlich ein langer Weg und das würde ich schon sagen, dass das so ein Erfolg war. Aber vielleicht so eher, was man auf jeden Fall sagen kann, ich glaube, es ist uns gelungen, so einen Kern von einfach saucoolen Leuten um uns zu haben und so ein sehr, wir haben einfach eine tolle Arbeitsatmosphäre immer schon gehabt, das war uns total wichtig und deswegen hat das so, das ist so ein Kern, der so ein Nukleus, der immer weitergewachsen ist, also wir schlagen uns irgendwie nie mit irgendeinem Ego-Mist rum. Und das macht es halt total, also das macht das Arbeiten einfach so wahnsinnig angenehm. So.
Ja klar, so Team ist natürlich oft was im Hintergrund irgendwie dann steht, was aber an sich eine große, große Errungenschaft ist, irgendwie ein funktionierendes Team irgendwie auch zusammenzustellen.
Genau,
Sei es jetzt für ein Triathlon. Also hinter mir, Frodeno, steht ja auch ein großes Team, was aber überhaupt nicht im Rampenlicht dann steht, wenn er da durch die Ziellinie läuft. Und ihr steht als Gründer natürlich auch oft, wenn es um die Marke geht, im Vordergrund oder seit dem Podcast oder wie auch immer. Aber dass da halt auch ein Team hintersteht, was genauso tickt wie ihr und für die Marke brennt, das ist halt auch ein Erfolg. Der sich aber jetzt nicht irgendwie in irgendwas greifen lässt oder so, ne? Dass man sagt, wir machen jetzt so und so viel Umsatz.
Genau. Also ich freue, am allermeisten, also ganz am Anfang waren wir natürlich immer auf jedem Event und überall immer dabei und immer jedes Event selber gemacht. Das machen wir halt heutzutage nicht mehr. Das, was uns am allermeisten freut, ist wirklich, wenn uns Leute sagen, boah, da waren wir irgendwie bei euch auf dem Messestand und einfach so cooles Team. Was halt wirklich, das ist ja wirklich ein reines, da waren wir nicht da, das ist nicht, man wird uns da nicht vor Ort irgendwie das Gefühl geben, ah super, sondern das war echt deren Erfahrung. Und das finde ich, das ist für uns das Allergrößte. So, ne? Wenn dann irgendwie sowas kommt, wo man denkt, okay, cool, das ist das, was wir uns immer vorgestellt haben und so stellen wir uns die Marke vor. Und wenn dann Leute das so wahrnehmen und wir nicht involviert waren, mega. Also das hat, dann hat sich ja irgendwas übertragen und das ist ja wie ein gutes Gefühl.
Jetzt muss ich tatsächlich nochmal auch so eine Frage stellen, passend zum Thema des Podcasts, weil ich hatte jetzt im Gespräch immer oft das Gefühl, dass bis auf den einen Moment, wo du auch beschrieben hast, okay, dann will ich die Bestellung abschicken, ist dann schon auch nochmal was, wo der Herzschlag auch dann nochmal ein bisschen höher geht. Aber an sich, dadurch, dass ihr so langsam aber sicher ja auch mit Skinfit da in diese Branche reingefunden habt, und dann irgendwie auch viele, ne, wie hat es gesagt, diese Puzzleteile eigentlich auf dem Tisch lagen und eigentlich klar war, okay, jetzt müssen die zusammenlegen. Wo waren denn für dich oder wo war für dich denn auf der Reise mal so ein Moment, wo du es hattest, okay, ich muss mich jetzt hier tatsächlich mal überwinden und ins kalte Wasser springen?
Ja, also natürlich gibt's auf dem Weg irgendwie ganz viele davon, ehrlicherweise bis heute jede Woche. Ne? Also zum Beispiel, als wir es durch Jan sind wir damals eingeladen worden über einen Sponsor, den er hatte. Die hatten beim Ironman Hawaii so einen eigenen Space und Parkplatz gemietet und da war Platz. So, und dann haben die uns eingeladen, wollt ihr nicht mitkommen? Hier finden wir cool, eure Marke kommt doch mit. So, jetzt standen wir, das war 2018, da hatten wir wirklich so gar kein Budget, nee, 2017 sogar, 17 oder 18, ich weiß gar nicht mehr, gar kein Budget, wir mussten da rüberfliegen, wir haben das mit 3 Mann gemacht, wir hatten kein Geld für einen Messestand, dann sind wir da in den Baumarkt gefahren, haben da irgendwie, also da steht dann halt, muss man sich vorstellen, stand auf dem Parkplatz, stand Oakley mit einem fetten Messestand, On-Shoes, die damals auch schon sehr groß waren, und wir mit so einem selbstgezimmerten, wir sind dann da in den Baumarkt und haben uns vorher irgendwie sowas zum Aufkleben auf so Holz, haben wir so einen Holzstand gebaut. Und das war natürlich schon sowas, wo du denkst, so, boah, ey, wir haben wirklich gar kein Geld, aber wir verbrennen jetzt hier 15.000 Euro, um da auf Hawaii dabei zu sein und haben im Grunde nicht mal ein Setup vor Ort. So, und, ja, aber daraus entstehen dann irgendwie auch dann immer Dinge am Ende des Tages, ne? Also, wir standen halt mit Oakley und On-Shoes auf einem separaten Parkplatz und waren nicht auf dem offiziellen Expo-Gelände, was natürlich für die Marke mega gut war. Ne? Und das war schon so ein Moment, wo ich sagen würde, das war, da erinnere ich auch noch, dass ich davon sehr angestrengt war, dass ich das überhaupt nicht genießen konnte, dass wir auf Hawaii waren, weil ja, dann kommst du da rüber und willst irgendwie ein bisschen was Frisches zu essen kaufen und merkst, okay, das kostet einfach alles das Dreifache hier. Und die Kreditkarte glühte schon. Und dann haben wir wirklich so 8 Tage lang immer nur so Reis mit Tomatensoße gegessen irgendwie. Und ja, das war so ein Moment sicherlich. Und ansonsten kommen natürlich ehrlicherweise ja jede Woche irgendwas, ne? Sollen wir das Budget jetzt mittlerweile bei Paid auf das und das Niveau und ist wieder eine Unsicherheit, kommt das denn auch an? Und klar, rückblickend denkt man, hätte man wahrscheinlich schon früher hochfahren können, ist immer noch alles profitabel auf Akquisebasis und so. Es gibt da laufend natürlich irgendwie Entscheidungen, die irgendwie kaltes Wasser sind. Ne? Aber es ist, für mich ist es immer eher so, das ist immer so eingebettet in so, ich kann das gerade schlecht beschreiben, es ist nie so dieser Moment, dass es nur kaltes Wasser ist, sondern dass man so, irgendwie ist es immer eingebettet in irgendwie was, wo man denkt, ja, okay, das wird schon klappen.
Okay, also ein Neo, der irgendwie auch dann da liegt, den man noch irgendwie anhat.
Genau, ja, genau. Okay. Ja.
Wir kommen jetzt so ein bisschen zum Ende auch. Beim Triathlon gibt es ja 3 Disziplinen. Geht los mit Schwimmen, dann geht's aufs Fahrrad und dann zum Schluss noch ein bisschen laufen. Und ich würde jetzt mal so ein bisschen Transferübungen machen für dich. Was sind denn aus deinen Augen so die 3 Kerndisziplinen beim Gründen, vor allem so am Anfang?
Also ich würde sagen, also hatten wir ja schon mal so los, ich glaube, dieses Loslaufen und einfach machen, was auch immer das ist, es kann auch, wenn du perfektionistisch im Design bist, dann trotzdem mal einfach einen Entwurf machen. Also man hört ja oft dieses Jahr, ich hatte die Idee auch schon mal. Und das, man sagt ja immer dieses Jahr, Idee zählt nichts, Execution is everything. Ich würde das gar nicht so hart formulieren, aber ich würde sagen, was halt immer hilft, ist halt ins Machen kommen. Weil es einem immer ein Gefühl gibt, wo man steht, wie weit ist man eigentlich von irgendwas weg, kann ich den nächsten Schritt machen und so durch dieses Doing und plötzlich guckt man sich um und denkt so, ah krass, wie weit sind wir denn gekommen? Obwohl man die ganze Zeit eigentlich noch denkt, so, ah, hier fehlt's noch, also bis heute, ne? Und also meine Innenwahrnehmung ist Chaos und von außen würde man wahrscheinlich sagen, ach krass, was ihr da irgendwie, ist ja schon irgendwie jetzt was Tolles geworden, so, ne? Und ich glaube, das ist so was, wo ich sagen würde, dieses immer den nächsten Schritt machen und den auch sehr schnell. Also wenn ich, weil in der Regel, gerade weil man, wenn man schnell einen Schritt macht, der kann nie so groß sein, dass er irgendwas kaputt macht. So, deswegen, ich wäre so, das wäre für mich eine der Kernkompetenzen, dass man wirklich dieses ins Machen kommt und es nicht overengineert und im Vorfeld schon zerdenkt. Und weil, wenn man es zerdenkt, zerredet man es auch und Gründe, irgendwas nicht zu machen, gibt's immer. So, das wäre so das in meinen Augen das Allerwesentlichste, was man irgendwie, wo man sich irgendwie überlegen sollte, ob das seiner Mentalität entspricht. Also man kann es nicht zu Ende konzipieren und wenn es ganz perfekt ist, dann drückt man auf den Knopf und dann fällt es so irgendwo raus und dann ist es auch perfekt da, weil das ist nicht die Kompetenz beim Gründen. Die Kompetenz ist eher dieses so on the go dann Lösungen zu finden für Themen, die auf jeden Fall auftauchen werden.
Ja, stark, danke. Und wie ist es bei dir, dass du, also wie stellst du sicher, also ne, hast du ja gerade schon gesagt, es kommen dauernd irgendwelche Sachen, man muss sich dauernd mit neuen Sachen auch beschäftigen. Und dadurch lernt man ja auch stetig was Neues und entwickelt sich ja irgendwie auch weiter. Gibt es was, was du darüber hinaus noch zusätzlich machst? Vielleicht ist aber auch gar nicht die Zeit dafür und das andere reicht auch schon aus. Aber gibt es noch irgendwas, was du zusätzlich noch machst, um dich auch noch persönlich irgendwie weiterzuentwickeln und da noch darüber hinaus was zu lernen sozusagen?
Also ich versuche so in sehr offen zu sein, sowohl in die Richtung selber lernen von Unternehmerinnen, Unternehmern, die schon was geschafft haben, was wir noch nicht geschafft haben, und gleichzeitig, mittlerweile ist es so ein bisschen zeitlich knapp geworden, aber ich versuche so viel wie möglich anderen zu helfen, die irgendwie vielleicht da stehen, wo wir vor 2, 3 Jahren standen, weil ich das immer verrückt macht, wenn ich irgendwie sehe, ah, das, den Fehler haben wir schon 3-mal gemacht, den brauchst du nicht auch noch machen. Das ich finde, das gibt einem beides. Es hilft einem, also beides hilft einem sehr. So, das ist das, was mir irgendwie so ein, man dann so ein Gefühl bekommt, wo steht man selber, wo sind wir gut, was können wir selbst von Unternehmen, die viel noch kleiner sind, als wir, können wir immer super viel lernen, weil die Dinge auch wieder anders denken oder machen oder neue Tools kennenlernen und so weiter. Also das ist so das, was mir, und es gibt, also so, es gibt mir super viel Energie. Also mag das einfach total gerne, mich austauschen mit anderen Gründern, egal ob jetzt schon größer oder noch nicht ganz so groß.
Mhm. Ja, einfach nochmal, also klar, neue Perspektiven kennenzulernen, Es ist mal gut, also auch ne, es gibt ja auch erfahrene, so das ganze Thema, also da nehme ich das besonders viel wahr, dieses Gen Z verstehen, was machen die da eigentlich alle mit TikTok und so weiter und so fort, und erfahrene Marketing-Leute, die irgendwie 40, 45 sind, die sich dann auch mit der Gen Z auseinandersetzen und einfach, weil es verschiedene Perspektiven gibt, die man einfach nicht nachlesen kann irgendwie auch, ne? Also da muss man einfach mit Leuten einfach mal reden und genau, netzwerken. Okay, das heißt, falls es da Leute gibt, die sagen, ach, Mario klang jetzt sympathisch und ich fühle mich irgendwie in einer ähnlichen Situation, die dürfen gerne mal Kontakt auch zu dir suchen über LinkedIn. Okay. Das ist alles natürlich auch verlinkt dann in den Shownotes. Okay. Cool, dann kommen wir zum Abschluss. Und zum Abschluss ist es immer so, dass wir ein kleines Fundstück haben. Also irgendwas, was dir auf der Reise geholfen hat. Das kann ein Buch sein, es kann irgendwie ein Zitat sein, es kann ein Mensch gewesen sein, der dich inspiriert hat, was auch immer, kann auch irgendwie ein Podcast sein. Was hast du uns da mitgebracht?
Ja, was mir immer sehr hilft, ist so ein Bild, was ich so sich irgendwann über die Zeit entwickelt hat, inspiriert von verschiedenen Leuten, über dieses wann legt man eigentlich los und dass wir eigentlich die ganze Zeit so eine Klippe runterspringen, ohne zu wissen, ob wir einen Fallschirm drauf haben. Und da ist so meine, oder dass man weich landen wird. Und da ist so meine Erfahrung, und das hat sich in diesem Bild manifestiert, dass man so, man muss manchmal alle Türen zumachen und dann geht eine Tür auf. Also man muss springen und in dem Moment, weil man committed ist, ist der Fallschirm da. Und manchmal im Sinne von, da sind, also weil wenn du committed bist, dann helfen dir auch andere Leute. Also dieses, dass man immer sozusagen die hundertprozentige Sicherheit haben will, bevor man losrennt, das ist, glaube ich, das ist sehr schädlich, wenn man irgendwie im Startup-Bereich was machen will, aber vielleicht auch ganz allgemein im Leben. Wenn man aber sagt, so, ja, wir machen das jetzt und jetzt springen wir, ich habe das noch nie erlebt, dass einem nicht geholfen würde. Aber das passiert immer erst dann, wenn man wirklich springt. Und das ist so, für mich ist das so eben manifestiert in diesem Bild, so, okay, jetzt springen wir wieder eine Klippe runter, diese Woche mit Thema XY, und das wird schon ein Fallschirm aufgehen. Und dann in dem Moment, wo man losgerannt ist, merkt man, okay, das ist das Problem, okay, jetzt müssen wir da mal schauen, wer kann uns hier helfen, das sozusagen zu lösen und so. Und das geht aber nur, indem man springt. Und das wäre so das Bild, was ich da irgendwie so für mich sich sozusagen manifestiert hat.
Ja. Sehr schönes Bild. Ja, es kann ja auch sein, dass schon eine Tür offen war, die ich, also eine kleine Höhle, die ich aber noch gar nicht sehen kann von der Klippe, wo ich draufstehe, sondern ich muss erstmal runterspringen und auf einmal sehe ich, genau. Oh, hier sind dann ganz viele coole Höhlen, in die ich jetzt rein
voll.
Kann.
Ja, ja, genau.
Und ich mich einfach mehr hier festhalte und dann da mal reinkletter. Das gibt es natürlich auch, dass nicht dadurch erst die Türen aufgehen, sondern dass ich dann erst auch Türen sehe oder wahrnehme, die ich vorher nicht sehen konnte. Cool. Wir haben auch noch eine Playlist. Heiße Songs passend zum Podcast Kaltes Wasser. Ich weiß nicht, ob du es geschafft hast, dir noch ein, zwei Songs rauszusuchen, die dir irgendwie manchmal helfen. Vielleicht bist du aber auch, sagst du, ich bin gar kein Typ, der irgendwie viel Songs hört oder Musik hört. Ich pack mal
Ich habe es noch ein bisschen überlegt. Nicht so spezifisch irgendwie.
Ja.
Deswegen ist bei mir immer so ein bisschen mutabhängig irgendwie. Und deswegen kann ich da dir ehrlich gesagt keine richtig gute Antwort geben. Manchmal ist es keine Ahnung, manchmal ist es eher so was Chilliges und manchmal ist es eher was Härteres mit schnelleren Beats, so, aber das kann ich, deswegen habe ich da irgendwie jetzt nicht so das Lied, wo ich sagen würde, ja, das wäre es, das beschreibt mich perfekt, so, oder?
Ja, gar kein Problem.
Aber sag du, Entschuldigung, du hast
nicht unterbrochen. Nee, ich pack dann jetzt einfach nochmal, also ich habe einen Song auch, der passt auch natürlich zu dem Bild, was du gerade hattest, von Vincent Weiss und Forty, Spring.
Ja.
Und genau, ich werde im Nachhinein noch ein paar andere Songs auch nochmal für dich auch noch mit reinpacken, aber die kann ich natürlich gar nicht nennen. Aber kommen da noch ein paar dazu.
Können wir gerne auch nochmal hin und her schreiben, vielleicht fällt uns zusammen was ein.
Alles klar, sehr gut.
Ja,
lieber Mario, vielen Dank. Wir haben eine Stunde fast voll gemacht. Danke, dass du geteilt hast aus der Reise und vor allem auch aus deiner Perspektive, deine Erfahrungen, die du gesammelt hast während deiner Gründungsreise. Was ja mit Rising jetzt nicht das allererste Mal war, aber so das erste Mal so richtig was Eigenes. Und ich wünsche euch weiterhin alles Gute auf dem Weg, auch wenn Frodo jetzt seine Karriere so langsam beendet.
Ja.
Aber er ist ja weiterhin auch noch mit an Bord mit seiner ganzen Erfahrung bei euch als Gesellschafter. Von daher bin ich gespannt, was da bei euch noch so kommt, in welche Länder ihr dann expandiert oder was ihr jetzt noch für weitere Wachstumspläne habt.
Ja, danke dir. Danke für die Zeit.
Das war's für diese Woche mit dem Podcast. Schön, dass du dabei warst und auch mit bis zum Ende dabei warst. Falls es dir gefallen hat, du irgendwas gelernt hast, mitgenommen hast, dann folge Mario bei LinkedIn, trete in Kontakt mit ihm, wenn du eine gute Idee hast für Rising. Und ja, ich würde mich ganz besonders freuen, wenn du Spotify kurz folgst, auf Spotify, nicht Spotify folgst, sondern diesen Podcast hier auf Spotify folgst, denn damit, genau, kannst du am besten, am meisten zurückgeben für die Arbeit, die auch immer wieder in diesen Podcast reinfließt. Genau, an dieser Stelle herzlichen Dank an alle die, die schon den Folgen-Button gedrückt haben und wir sehen uns dann, hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann, springt rein!